Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Sideline, der USL-Podcast. Herzlich willkommen, Wolf.
Guten Abend.
Und herzlich willkommen alle Verteidiger aus der USL, die ihr in dieser Woche eine ganz spezielle Woche hattet. Oder vielleicht auch nicht. Wolf, was würdest du generell zur Verteidigung in vielen USL-Teams sagen?
Die Verteidigung sieht oft nicht gut aus. Also die Keeper haben zwar auch oft nicht ihre besten Tage, aber es gab teilweise eklatante Stellungsfehler, viel Pässe an den Gegner oder dämliche Fouls. Also da bin ich ganz ehrlich, das sieht man vor allem bei den Top-Teams der Zeit, die sonst immer Titelkandidaten waren. Wenn da die Abwehr nicht stimmt, dann geht gar nichts zusammen. Und das haben wir diese Woche auch mehrmals zu gesehen bekommen. Also um es kurz zu machen, die Verteidiger sollten vielleicht nochmal lernen, wie verteidigen geht. Oder die Teams sollten noch mehr Tore schießen. Nach dem Motto, kassieren wir 4 Tore, schießen aber 5 reicht.
Ja, das ist ja eine durchaus bekannte und alte Strategie, dass man einfach sehr viele Tore schießt. Aber an sich finde ich Fußball schon schöner, wenn die Verteidigung auch so ein bisschen was kann und nicht solche eklatanten Ausfälle hätte, wie es jetzt in den letzten Wochen des Öfteren leider passiert ist, ist in meinen Augen zurzeit ein riesiges Manko in der USL Championship, weil es die Spielfreude so ein bisschen rausnimmt, dass du dich auf deine Verteidigung quasi überhaupt nicht verlassen kannst. Und klar, es gab auch einige Aussetzer hin und wieder von von Torhütern. Aber oftmals resultieren diese auch sehr, sehr stark daraus, was die Abwehr vorher gemacht hat. Ein Beispiel ist natürlich ganz klassisch immer wieder die Situation, dass mit einem Langpass der Ball schon in die Verteidigung oder die Verteidigung generell damit sogar ausgespielt wird und dann halt die klassische 1-1-Situation ist. Für den Torhüter ist das extrem schwer in dem Moment. Und davor haben ja schon meistens mindestens 4 Leute alles vergeigt, was sie hätten vergeigen können. Und bringen ihn überhaupt erst in diese Situation. Was sehr schade ist, weil ich glaube, man könnte ansonsten auch richtig gute Torwartparaden sehen, wenn die Verteidigung davor nicht nur aus Strohpuppen bestehen würde. Wollen wir mal in eines dieser Spiele hineingehen, wo die Verteidigung leider nur aus Strohpuppen bestand?
Da hätten wir die Auswahl zwischen Tampa und San Diego oder zwischen RGV und Orange County spontan gedacht. Welches Spiel wollen wir nehmen oder welches wollen wir lieber verschweigen, um einer gewissen Fanin von Tampa nicht zu sehr die Tränen in die Augen zu treiben?
Ich hätte noch einen anderen Vorschlag. Los Angeles Galaxy gegen Phoenix. Weil da fand ich beispielsweise war die Verteidigung von Phoenix ja ein Komplettausfall. Also immer und immer wieder hatte das doch relativ junge Team von LA Galaxy überhaupt keine Probleme, sich durch die Verteidigung durchzuspielen, weil sie entweder gerade ja nicht da waren, wo sie hingehören würden, oder weil sie einfach überhaupt nicht reagiert haben und der Pass dann natürlich wunderbar durch die kompletten Reihen gehen konnte und am Ende ist ziemlich einfach dann. Das erste Tor, viel Glück für LA Galaxy mit dabei, auch Pech für Phoenix. Ben Lund in dem Moment kann, finde ich, nicht so richtig damit rechnen, dass dieser Ball tatsächlich an diese Stelle reingeht. Es ist ein ganz nettes Tor. Da würde ich jetzt noch nicht mal großartig jemanden den Vorwurf machen. Das passiert einfach aus dem Spiel heraus. Muss man mitleben. Wenn es nur das einzige Tor gewesen wäre, wäre es 1-0. Kein Problem. Die anderen beiden Tore dagegen sind aber komplette Ausfälle der Verteidigung, die sich einfach super leicht ausspielen lassen, weil sie sich gar nicht bewegen. Oder würdest du es anders sehen?
Nee, da bin ich ganz bei dir. Also das 2-1 war eigentlich ein perfektes Beispiel von unserem Problemchen, der mit einem wirklich doch recht schönen und schnellen Ball hat die zweite Mannschaft von Los Angeles Galaxy mal kurz erwähnt, nicht, dass man denkt, das MLS-Team wäre runtergestuft worden. Mit einem quasi langen Pass ging der Ball durch die komplette Abwehr von Phoenix, so dass Dunbar plötzlich frei mit dem Ball vor Ben Lund stand. Lund kam raus und dann hat natürlich der Spieler den Ball quasi ins lange Eck reingeschoben. Aber da muss man halt sagen, war die Abwehr halt völlig trantütig. Also wenn du schaffst, mit einem Pass locker 4-5 Mann zu ignorieren, da geht das Tor auf jeden Fall auf die Abwehr. Also das war wirklich nicht gut gemacht, alle haben gepennt. Und dann den Stürmer so alleine zu lassen, das kannst du einem Torwart nicht antun.
Ja, genau. Es war übrigens das 2-0, nicht das 2-1, weil Phoenix hat in dieser Partie kein Tor geschossen und das endete 3-0. Ansonsten, jetzt darfst du dir ein Spiel aussuchen, nachdem ich mir gerade eins ausgesucht habe.
Das 3-0 war übrigens quasi ungefähr ähnlich. Der Stürmer war frei und schießt dann aus freiem Winkel aufs Tor. Ben konnte da nicht viel machen und die Abwehr war auch nicht gut drauf. Ich würde sagen, wenn wir schon bei den deutschen Keepern sind, nehmen wir doch den nächsten deutschen Keeper. Und zwar die Partie zwischen den Rio Grande Valley Toros aus Texas gegen den Orange County SC, den Meister aus Kalifornien. Und da gab es den ersten Sieg nach längerer Zeit für Orange County. Auch wenn das am Ende sehr glücklich war, da RGB deutlich dominierender war und in allen relevanten Statistiken überlegen war, gab es auch einen eklatanten Abwehrfehler.
Und den habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf. Ich weiß, ich habe mir nur notiert Abwehr mit Ausrufezeichen. Aber du darfst es gerne beschreiben.
Um es mal kurz zu machen, die Partie war in der ersten Halbzeit quasi schon entschieden. Und in den ersten 5 Minuten fielen schon 2 Tore. Das 1-0 für Orange County war ein Kopfball nach einer Freistoß-Langpass-Situation, wo die Chivas USA-Legende Eric Torres per Kopfball zum Tor gesorgt hat. Und 2 Minuten später gab es den Ausgleich. War es eine ähnliche Situation? Es gab einen langen Pass. Der Abwehrspieler von Orange County hat gepennt, so dass Frank Lopez, der Kubaner im Diensten von RGV, den Ball angenommen hat, 2-3 Meter gelaufen ist und dann den Ball 1 Meter auf Ricky Ruiz gepasst hat. Da das beides direkt an der Strafraumgrenze war, ist der Torwart von Orange County rausgekommen, um den Winkel natürlich zu verkürzen. Und so war dann das Tor natürlich frei, für Ricky Ruiz ins leere Tor zu treffen. Also klassische Situation, 2 Leute stehen vorm Keeper, Torwart kommt raus und natürlich passt man dann auf den freien Mann. Und da würden wir nicht mal auf Patrick Rakowski mit den Fingern zeigen, sondern eben auf die Abwehr, die da halt komplett gepennt hat und nicht mal versucht hat, den Ball irgendwie anzunehmen oder zu klären. Und dann war es natürlich einfach für Frank Lopez mit dem Pass eben fürs 1-1 zu sorgen. Das 2-1 war im Prinzip eine Kopie des 1-0s, eine ähnliche Situation, langer Ball in den Strafraum, Eric Torres mit dem Kopf. Und dann stand es in der 39. Minute 2-1 für die Gäste aus Kalifornien. Und dabei blieb es auch. Und das ist in der Hinsicht, wie gesagt, überraschend, da RGV deutlich dominierender war. Ich habe mir das auch mal aufgeschrieben, weil mich das so genervt hat. Irgendwie mag ich dieses Team. Und das war jetzt schon das zweite oder dritte Spiel dieser Art, wo sie das nicht hinbekommen haben zu Hause. Also Beispiel 66-33% Ballbesitz für RGV, 16-6 Schüsse, 580-290 Pässen, 5-3 Ecken. Also deutlich dominierend und am Ende dann zu Hause verloren. Das war schon echt dämlich, muss man sagen. Aber Glückwunsch an Orange County. Wir haben zuletzt ja nie so wirklich gut ausgesehen. Und aus wenigen Sachen einen Sieg zu holen, ist sicherlich auch nicht schlecht für die Moral.
Und Spieler des Spiels natürlich Eric Torres mit 2 Toren. Und vielleicht dreht er ja doch nochmal richtig auf. Er ist mir damals immer vor allem bei Chivas USA aufgefallen. Danach hat er doch bei verschiedenen anderen MLS-Teams gespielt. Aber irgendwie hat es dann doch nicht mehr so richtig gezündet. Also seine beste Zeit war meiner Meinung nach immer bei Chivas gewesen. Aber jetzt, aktuell, scheint er doch ganz gut drauf zu sein. Er hat jetzt in 7 Spielen 3 Tore und eine Torvorlage gemacht. Das ist schon mal ganz okay. Also eigentlich sogar ziemlich okay. Und mal sehen, wie sich das entwickelt. Also vielleicht hat er einen neuen guten Platz gefunden und er scheint dieses Kalifornien einfach zu brauchen.
Da sollten wir ab sofort ein Prädikat vergeben. Das offizielle Sideline-USL-Podcast-Prädikat. Ziemlich okay. Nicht perfekt, nicht schlecht, aber ziemlich okay.
Das ist ein sehr deutsches Prädikat. Nicht zu viel loben, aber ein bisschen loben.
Wenn wir schon thematisch mit Kalifornien zu tun haben, lass uns doch über das Spiel reden. Tampa Bay Rowdies gegen San Diego Loyal aus eben Kalifornien. Hast du das Spiel live geguckt oder hast du dann wie ich die Highlights angeschaut?
Ich habe die Highlights tatsächlich gesehen und die haben ja durchaus schon ausgereicht, um einen guten Eindruck von dem Spiel zu kriegen, finde ich. Weil ich schon den Eindruck habe, dass es sehr viel hin und her ging, dass beide Teams den Sieg wollten. Und besonders ist mir aufgefallen, dass die Rowdies sich nach jedem Tor sehr, sehr stark gefreut haben. Also da hat man dann schon immer gemerkt, dass ihnen in der Sekunde eine kleine Last von der Schulter fällt. Ob es das am Ende gereicht hat, darüber können wir gleich noch reden. Aber es war schon interessant zu sehen, wie fröhliche und ehrliche Torfreude manchmal sein kann. Und worüber man sich durchaus auch als erstes freuen konnte, war aber das 1-0, finde ich. Das war schon ein sehr, sehr schönes Tor. Natürlich ist es Moon, wer sonst auch, am Strafraum. Und er zieht einfach vom Strafraum heraus ab. Der Ball macht eine formschöne Kurve, wie aus dem Lehrbuch, und landet dann im oberen Eck. Perfekt. Also perfekt geschossen und perfekt ausgeführt. Ein verdientes 1-0 in dem Moment.
Hätte ich nicht besser beschreiben können. Aber die Rowdies haben sich nicht wirklich davon schocken lassen, denn 2 Minuten später gab es den Ausgleich. Durch das Talent der New York Red Bulls, Jake LaCava, wie ich finde, eines der beiden Top-Talente der 19-20-Jährigen in der USL aktuell. Der hatte ein schönes Solo mit einem schönen Übersteiger und hat dann den Ball mit einem schönen Schuss ins Tor reingekriegt. Da hatte mich tatsächlich der Weg zum Tor jetzt mehr gefreut als das Tor selber, weil er da eben nochmal einen schönen Übersteiger gezeigt hat und den Ball raufgezirbelt hat. Und LaCava fällt mir oft gut auf. Der ist noch sehr jung, müsste jetzt seine erste oder zweite Profisaison haben und gefällt mir bei Tampa bisher gut. Da habe ich mich sehr gefreut über das Tor. Um bei dem Thema Freude zu bleiben, die Rowdies konnten sich nochmal freuen in der ersten Halbzeit. Sie haben das 2-1 gemacht. Ist dir das Tor groß in Erinnerung geblieben oder soll ich das mal kurz zusammenfassen?
Ich meine, das war das Tor mit dem Fallrückzieher, oder?
Genau, das war das Tor mit dem Fallrückzieher.
Der Ball wird in den Strafraum gebracht. Dort stehen mehrere Spieler. War es nach einer Ecke? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, genau, alle rudeln sich im Strafraum und er wird im Strafraum ein bisschen hin und her gepasst. Und am Ende wird aus ganz kurzer Distanz ein Fallrückzieher in Richtung Tor gemacht. Und dann ist er drin. Er steht quasi schon fast auf Höhe des Pfostens mit seinem Fallrückzieher. Aber am Ende zählt es. Sah auch ganz okay aus und brachte das nötige Törchen.
Aber weil die Rowdies derzeit nicht in guter Form sind, haben sie das 2-1 nicht über die Zeit retten können. Denn es gab nochmal 2 Gegentore in der zweiten Halbzeit. Auch da wieder meiner Meinung nach eher Abwehrfehler gewesen sind, als wirklich zwingend Fehler vom Torwart, auch wenn ich den beim 3-1 nicht so wirklich gut fand.
Beim 3-1 habe ich beispielsweise mir notiert, ob der Torwart Ölfinger hatte in dem Moment.
Ja, durchaus möglich, aber ich bin ehrlich, ich bin großer Fan von Keepern und will dementsprechend eher ungern was Schlechtes über Torwerte sagen, oder Torwarte. Aber ich weiß bis heute nicht, warum die Rowdies ihre Nummer 1, CJ Cochran, aus dem Tor genommen haben, um den aktuellen Keeper ins Tor zu setzen. Denn in den meisten Spielen, die ich jetzt bisher gesehen habe, hat er mir nicht wirklich gut gefallen. Und vor allem bei so Fernschüssen sieht er nicht gut aus. Sei es den Freistoß gegen die Red Bulls 2, sei es manche höhere Bälle wie den von Moon oder ähnliche Fernschussgelegenheiten. Und das sieht man ja auch leider in der Tabelle und was die Spieler angeht. Denn die Rowdies sind eigentlich immer typisches Meisterteam und haben aktuell aus den letzten 5 Spielen nur ein Spiel gewonnen und zuletzt jeweils 3 Gegentore kassiert in den letzten 2 Spielen. Um es kurz zu machen, San Diego gewinnt. Ich denke im Großen und Ganzen nicht ganz unverdient und nicht ganz unglücklich. Aber Tampa ist derzeit sehr am Schwächeln. Und die Frage ist stellenweise, warum? Es spielen gute Spieler, die haben keinen großen Verlust im Kader gehabt. Die Kernspieler sind geblieben. Aber wirklich laufen tut's auch nicht. Denn 13 Punkte aus 10 Spielen ist jetzt im Prinzip auch quasi nur ein Drittel der möglichen Punkte.
Also ich würde behaupten, dass es vor allem an der Leistung der Abwehr mitliegt, weil sie immer wieder doch größere Aussetzer in der Verteidigung haben. An sich an den Toren mangelt es jetzt nun nicht unbedingt. Sie machen die Tore, mit denen man eigentlich auch Spiele gewinnen kann. Nur ist halt hinten leider der Schweizer Käse unterwegs. Und dann hilft es natürlich nicht viel. Klar, und natürlich die Torwartgeschichte ist schon auch ein bisschen merkwürdig.
Was mir so ein bisschen aufgefallen ist bei dem Spiel und bei anderen, dass irgendwie die Stadien aktuell nicht voll werden. Man müsste ja meinen, in dem Spiel San Diego gegen Tampa ist das Stadion ausverkauft. Da waren schon einige Sitze leer gewesen. Ähnlich war das beim Spiel von Louisville gegen Pittsburgh, was da ja auch quasi Platz 1 gegen 2 der Tabelle gewesen ist. Auch da war viel frei. Bei RGV gegen Orange County war gefühlt nur 10 Mann im Stadion. Das fiel mir halt negativ auf bisher. Also in der aktuellen Saison überall fehlen viele Zuschauer, auch bei den ganzen Top-Begegnungen. Und das finde ich irgendwie schade.
Ja, es gab auch so manche Partie, wo ich dachte, dass da gar keiner im Stadion ist. Also Luderns Web ist mir da sehr aufgefallen.
Gut, da würde ich die Mannschaften der Zweitvertretung ein bisschen ausklinken. Also Ludern ist ja die U23 von DC United und die haben in den letzten Jahren ja nie wirklich gut gespielt. Los Dos spielt im Stadion der MLS-Mannschaft, was ja auch ein bisschen, naja, Tropfen auf dem heißen Stein ist von der Anzahl her. Da würde ich die Zweitvertretung ein bisschen rausnehmen, was Zuschauermassen angeht. Auch wenn du natürlich ja durchaus recht hast, dass da keiner war.
Die Zuschauerstatistik in dieser Woche war übrigens in der USL Championship 4.862 Zuschauer im Durchschnitt bei den Teams. In der League One waren es beispielsweise 2.278.
Ja, trotzdem fiel es auf. Also wer sich die Highlights angeguckt hat von den Spielen oder die Spiele selber geguckt hat, da waren halt oft viele Plätze frei. Dass jetzt bei einer Zweitmannschaft wie jetzt Los Dos oder Red Bulls 2 jetzt nicht Massen ins Stadion gehen, damit kann man ja rechnen. Aber in Spielen wie San Diego gegen Tampa, Louisville, Pittsburgh, das sind eigentlich Traumpartien. Also wer da nicht ins Stadion geht, der ist entweder David Beckham oder guckt gerne andere Sportarten. Aber das war schon irgendwie traurig, fand ich.
Was aber dann wiederum auch interessant ist, die NWSL hat, oder anders formuliert, es kann eigentlich nicht an der Sportart als solches liegen, weil das Interesse am Fußball ist auf jeden Fall da. Die NWSL hat sehr, sehr gute Quoten zurzeit im Fernsehen und auch vor Ort in den Stadien sieht es, sie sind ja noch in der Preseason, beziehungsweise ganz, ganz früh in der Saison. Auch da sieht das bisher ziemlich gut aus. Und auch in der MLS ist es okay. Da war der Durchschnitt in der letzten Woche etwas über 19.000, was ja in etwa mehr oder weniger League One und La Liga entspricht, die so im Durchschnitt in der letzten Woche 22.000 hatten. Und bei, ja, da sieht man dann halt leider so ein bisschen den Unterschied zwischen der USL Championship und auch der MLS oder der NWSL, obwohl ich zur NWSL gerade keine Zahlen habe. Es ist ein bisschen schade, tatsächlich. Aber an der Sportart als solches liegt es halt nicht.
Nee, natürlich nicht. Es war auch eher ein bisschen bösartig, zynisch gemeint, als wirklich das den Leuten vorzuwerfen. Dass der US-Fußball mittlerweile immer beliebter wird, ist ja auf der Hand. Ist dir sonst noch ein Spiel hängen geblieben? Oder wollen wir kurz noch die Ergebnisse zusammenfassen der restlichen Spiele? Wir sind ja schon recht lange hier in unserem kleinen Take.
Na gut, wir könnten tatsächlich über Luder nochmal kurz sprechen und eventuell auch über Louisville, aber dann würde ich vorschlagen, machen wir einfach mal noch eine kurze Pause und reden dann über die beiden Teams.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Wir reden jetzt da mal über zwei Spiele, wo irgendwie die roten Karten irgendwie merkwürdig sind. Das erste, Louisville gegen Pittsburgh. An sich eine klare Partie, fand ich. Ich fand, Louisville war mit Abstand das stärkere Team. Sie hatten sehr, sehr gute Chancen. Und ich fand lediglich den Torhüter von Pittsburgh noch, ja, die letzte Rettung eigentlich, weil er doch noch viele gute Paraden hatte und da viel Schlimmes verhindert hat. Ansonsten hätte das am Ende auch ganz leicht ein 4-0 eigentlich sein müssen, weil sie wirklich sehr, sehr gut sich auch an die Situation gespielt haben, dass sie da in Überzahl oder gar in 1-1 mit dem Torwart spielen konnten. Gibt so eine Szene, zwei Tore sind gefallen in der Partie, beide für Louisville natürlich, und trotzdem gibt es eine Szene, die ich ein bisschen merkwürdig finde, nämlich eine rote Karte. Du hast es dir ja auch angesehen. Was würdest du sagen, was ist da passiert?
Ich bin verwirrt, weil man sieht irgendwie gefühlt 5-6 Leute auf dem Haufen. Man musste erstmal sich sehr konzentrieren, um zu gucken, was überhaupt passiert ist. Ich hatte erst vermutet, dass der Louisville-Spieler was bekommen hat. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das so, dass zwei Spieler Richtung Ball gegangen sind und dann Kelly von Pittsburgh den Spieler von Louisville quasi mit der Hand irgendwie Richtung Nacken oder Hals geschlagen hat. Und dann ist der Louisville-Spieler halt hingefallen und dann gab es die rote Karte dafür. Das war, fand ich, sehr schlecht zu erkennen, weil, wie gesagt, Leute auf dem Haufen und dann erstmal ranzoomen zu müssen. Also ich hätte es nicht mal als ein bewusstes Foul gesehen, sondern eher so als zwei Leute wollten zum Ball. Der wollte mit der Hand irgendwie quasi vielleicht den Kopf schützen und hat dann halt irgendwie den Spieler am Hals getroffen. Also ich habe da jetzt eigentlich keine bewusstes Foul gesehen, wofür man eine rote Karte geben könnte, sondern eher eine ungünstige Bewegung vom Arm her, als jetzt wirklich, ich habe Bock, den Spieler zum Boden zu reißen und so.
Ja, genau so ging es mir auch, dass ich da eigentlich nichts beisehe, wo man sagen könnte, okay, das ist in irgendeiner Art und Weise etwas Beabsichtigtes, sondern für mich sieht es auch eher so aus, als wenn das einfach aus der Bewegung, aus der Situation im Spiel heraus passiert und er einfach nur den Arm sozusagen über den Gegenspieler rübernehmen will, um dann das Übliche, dass man sich gegenseitig festhält und so ein bisschen wegdrückt natürlich auch noch, um das zu machen. Aber er trifft ihn halt in dem Moment so ein bisschen seitlich und bekommt dafür dann eine rote Karte. Das finde ich dann aber auch ein bisschen sehr hart, weil es eine straight red Card war. Da hätte vielleicht auch gelb gereicht, um ihm mitzuteilen, so hey, pass künftig mehr auf deinen Arm auf, was du da machst. Vielleicht ein bisschen sehr hart, die rote Karte. Hattest du zufällig dir auch das Spiel von Loudoun gegen El Paso angesehen? Da war nämlich auch eine ähnliche Szene.
Ich bin ehrlich, ich habe gerade heimlich, während du wundervoll über das mögliche Foul geredet hast, aber die Szene angeguckt und ich sehe es genauso auch bei Loudoun. Ich raff nicht, was da die rote Karte gewesen ist. Es gibt anscheinend eine Art Zweikampf-Ballkampf-Szene am Strafraum, am Eck der Eckfahne. Und man sieht nicht wirklich, was da eigentlich Phase gewesen ist. Außer, dass sich der Loudoun-Verteidiger wundert, warum er jetzt eine rote Karte bekommen hat. Und ich konnte da weder einen Foul sehen, noch irgendwie einen Zweikampf, sondern irgendwie, da waren zwei Verteidiger, haben geguckt, ob sie den Ball bekommen können. Und dann pfeift der Schiri und es gibt Rot. Aber warum, habe ich jetzt nicht erkennen können.
Ich auch nicht. Das ist das Merkwürdige. Es ist einfach nicht ersichtlich, was da tatsächlich in der Situation passiert und wofür es da die rote Karte gibt. Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan davon bin, dass rote Karten für Situationen passieren können oder rausgegeben werden, die überhaupt nicht nachvollziehbar sind, was da jetzt in dem Moment das Schädliche war. Ich bin immer dafür, dass Spieler, die unsportlich sind, auch entsprechend bestraft werden. Aber Unsportlichkeit zeigt sich ja meiner Meinung nach in der Regel schon auch deutlich. Und das ist da in der Situation nicht zu sehen.
Ich habe mir die Szene nochmal kurz angeguckt, um es vielleicht beschreiben zu können. Also der Spieler von El Paso läuft Richtung Eckfahne. Zwei Verteidiger sind links und rechts von ihm und laufen ihm quasi hinterher. Dann pfeift der Schiri ab, der El Paso-Spieler läuft noch weiter. Und der dann rot kriegt, steht dann quasi mit dem Gesicht zum Schiri und wundert sich. Also man sieht nicht mal eine Ballberührung oder nicht mal eine Berührung vom Gegner und dann gibt's eine rote Karte. Und nichts in der Nähe von anderen Spielern war irgendwie ein Foul oder eine Berührung vom Gegner. Also ich habe keine Ahnung, was da die rote Karte gewesen sein soll. Außer es gab vielleicht irgendwie eine schlimme Beleidigung gegen den Schiedsrichter oder irgendeinen anderen Spieler. Beim Körperkontakt hat es da definitiv nicht gegeben. Eine sehr seltsame rote Karte. Es kommt jetzt der Satz, den man, glaube ich, noch nie gehört hat in einem deutschsprachigen US-Fußball-Podcast. Ted Ankel hätte diese Karte nicht gegeben.
Da wäre ich mir nicht ganz so sicher.
Aber um kurz nochmal zum Rest Sportlichen zu kommen. El Paso hatte das Spiel gegen Ludon am Ende mit 3-1 gewonnen. Es gab 2 Elfmeter, einen für jede Seite. Und auch da gab's eine Karte für ein Handspiel, wo ich auch gedacht habe, was sollte denn da der Verteidiger machen?
Aber das, finde ich, ist noch die Szene, die am eindeutigsten ist. Der Verteidiger ist in der Bewegung nach unten, weil er natürlich versuchen will, Richtung Ball zu grätschen. Und dabei zieht er den Arm mit nach oben. Das ist der klassische Verteidigerfehler, der Elfmeter verursacht. Finde ich völlig berechtigt. Den Arm muss er da nicht haben. Als Verteidiger weißt du, dass du den Arm einfach mal unten lässt und nicht nach oben in die Welt hebst. Was ich viel schlimmer fand, war der zweite Elfmeter, der dann für El Paso war, weil ich da die Situation nicht so sehe, wie es offensichtlich der Schiedsrichter sieht. Der Stürmer läuft mit dem Ball in den Strafraum, der Torhüter kommt raus und in meinen Augen trifft der Torhüter zuerst den Ball, was man daran erkennen kann, dass der Ball dann plötzlich seine Richtung komplett ändert. Und danach berührt er natürlich auch den Stürmer, der sich dabei aber zum Glück auch nicht verletzt. Und das sieht auch noch nicht mal bösartig aus, finde ich, sondern es ist eine ganz klassische Situation. Und am Ende gibt es dann die gelbe Karte für den Torhüter und einen Elfmeter. Die fand ich viel strittiger.
Ja, da würde ich mitgehen. Das wäre eine klassische Doppelbestrafung. Also Karte und Elfmeter und das obwohl, ja, also da gehe ich auch mit. Wer hat nicht das erste Mal? Ludon hat schon seltsame Karten bekommen. Die New York Red Bulls 2 haben schon seltsame Karten bekommen. Also irgendwas haben die Schiedsrichter gegen NRS-Reserve-Teams. Irgendwie nur die beiden kriegen gefühlt ständig irgendwelche bescheuerten Karten oder Elfmeter.
Ja, das stimmt. Ansonsten war El Paso natürlich das bessere Team. Sie hatten, fand ich, mehr Chancen. Aber Ludon hatte auch durchaus Chancen, so ist es ja nun nicht. Nur die deutlich besseren hatte, da El Paso hat sich dann am Ende auch spielerisch ziemlich gut durchgesetzt. Die anderen beiden Tore haben sie aus dem Spiel heraus gemacht, indem sie sich jeweils gut freigespielt haben und frei gelaufen haben. Von daher gibt es da an dem Endergebnis von 1-3 keine Kritik.
Und auch da hat wieder ein Talent überzeugt, nämlich Diego Luna, ein noch sehr junges Talent von El Paso, der den Ball bekommen hat, dann in den Strafraum gezogen hat und den Ball quasi noch ins Tor gelupft hat und da halt vorher noch 2-3 Verteidiger und den Torwart halt alt aussehen lassen. Ich glaube, wir haben noch keine Auszeichnungen verliehen, aber meiner Meinung nach die derzeit 2 größten Talente und wirklich auch sehr jungen Talente in der USL sind Diego Luna von El Paso und Jake LaCava, der bei Tampa spielt, aber den Red Bulls gehört. Beide noch um die 19, 20 Jahre alt, wenn nicht jünger. Beide mit vielen Toren, schönen technischen Szenen. Die würde ich auch mit ein bisschen extra loben wollen diese Woche.
LaCava ist schon 21 übrigens. Er darf schon Alkohol kaufen.
Stimmt, und der ist schon ganz schön alt. Ich sagte noch unter 20. Also wenn du sonst nichts hast, hätte ich noch jemanden zu loben in der USL League One.
Ich habe eine Ahnung, wen du loben möchtest. Sehr gerne. Schieß los.
Und zwar gab es auch letzte Woche in der League One natürlich noch Spiele. Wir versuchen ja auch, die deutschen Spieler ein bisschen zu verfolgen, was nicht so ganz einfach ist, da die entweder nicht spielen oder meistens Torwärter sind. Das heißt, da gibt es jetzt oft nicht zwingend viele Szenen, wodurch man lange in Erinnerung bleiben kann. Beim Tormenta FC in der dritten Liga der League One gab es da einen Deutschen, Adrian Billhardt. Der hatte zwei Dinge gehabt in der letzten Zeit, die beeindruckend sind. Die erste Sache ist eher unschön, denn er hatte einen Kreuzbandriss, von dem er 10 Monate lang ausgefallen ist und hat jetzt bei seinem Startelf quasi ja Spiel sein erstes Tor gemacht für die erste Mannschaft von Tormenta, und zwar gegen den FC Tucson im Auswärtsspiel. Und das hat mich natürlich gefreut. Also erstens, ein Deutscher macht mal ein schönes Tor, und zweitens, nach 10 Monaten Verletzungszeit dann gleich wieder nennenswert zurückzukommen, da kann man, glaube ich, ein extra Lob verteilen.
So ist es. Groß geworden ist er ja in Berlin beim BFC und zuckt dann irgendwann, wie so oft, übers College in den US-Fußball. Hat wahrscheinlich einen ganz guten Spieltag gehabt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass da noch weitere gute Momente kommen, damit er dann sich komplett von der Verletzung erholt hat und richtig gut in der Saison dabei sein kann.
Da stimme ich dir zu. Hast du sonst noch irgendein spannendes Spiel? Sonst würde ich kurz zum Ergebnisdienst der restlichen League One und Championship-Spiele übergehen. Natürlich keine Ergebnisse vorzuenthalten.
Mach ruhig die Ergebnisse.
In der USL Championship der zweiten Liga gab es noch 2-3 Spiele, die wir nicht angesprochen hatten. Indy 11 hatte Hartford Athletic besiegt in einem Spiel mit sehr vielen Wetterunterbrechungen mit 1-0. Memphis hatte zu Hause gegen den Miami FC verloren, ausgerechnet gegen deren Eckstürmer Kyle Murphy, der bei seiner Rückkehr nach Memphis das Tor geschossen hat. San Antonio hat Monterey Bay mit 6-0 weggeschossen. Die Oakland Roots haben 0-3 gegen die Switchbacks verloren und Sacramento gegen Vegas war 1-1-1. Und in der League One, da gibt es ja nur ein paar Spiele pro Woche, hatten wir Forward Madison gegen Central Valley aus Fresno mit 0-1 und Charlotte Independence hat Union Omaha gewonnen, mit 2-1 gegen sie gewonnen. Quasi der Absteiger aus Liga 2 schlägt den Meister aus Liga 3 mit 2-1. Und last but not least, die Northern Colorado Hailstorm Jungs haben North Carolina mit 1-2 besiegt. Das ist in der Hinsicht interessant, weil Northern Colorado noch nicht viele Spiele hatte, aber mal eben 2 Teams aus dem Open Cup rausgeworfen und jetzt noch in eines der besseren Teams der USA Championship gewonnen hat, die ja freiwillig abgestiegen sind. Also wenn das so weitergeht, sollten sie bald doch in die MLS befördert werden. Einfach nur, um die ganzen Teams rauszuschmeißen oder zu besiegen, die man irgendwie nicht auf dem Zettel hat.
Oder die kompletten Müll zusammenspielen.
Würde ich so unterschreiben.
Da gibt es so einige.
Das war ein Front gegen Salt Lake, die dann im Pokal verloren hatten. Aber ich denke an einen gewissen FC Cincinnati, der ruhig auch eine Klatsche gegen den Northern Colorado Hailstorm FC vertragen könnte.
So ist es, genau. Ich finde es übrigens sehr gut, dass du die Partie der Red Bulls nicht angesprochen hast.
Stimmt, die hatten ja noch gegen den Detroit City FC gespielt. Wenn du es jetzt schon angesprochen hast, dann musst du es auch erklären.
80 Minuten lang ist nichts passiert, da sind 2 Tore gefallen fürs falsche Team. Mehr gibt's fast nicht zu sagen.
Also Detroit hat gewonnen, um es kurz zu machen.
Ja, das Ärgerliche war, dass die Red Bulls ja auch richtig gute Chancen hatten. Wieder so ein bisschen wie im letzten Spiel. Da war beispielsweise ein Lattentreffer dabei oder da war dann eine sehr gut gehaltene Parade vom Torhüter mit dabei. Es ist nicht so, dass man keine Chancen hat. Nur was dann halt immer irgendwann passiert, ist, dass auch da die Verteidigung dann komplett aussetzt. Und das ist auch in dieser Partie dann 2-mal passiert. Leider eher zum Schluss, also in der 81. Minute. Und dann in der 90. Minute hatte der Verteidiger einen Komplettausfall und hat sich als Own Goal präsentiert. Einer der beliebtesten Spieler im Fußball. Und ja, schoss ihn da leider komplett ungefährdet ins eigene Tor. Ist natürlich super ärgerlich. Aber immerhin haben sie dieses Mal keine rote Karte gesehen. Und es gab auch keinen Elfmeter gegen sie. Naja, das wird keine Meisterschaft.
Aber ich habe einen Grund, die Red Bulls 2 zu loben. Nämlich in der derzeitigen Statistik für den Torwart mit den meisten Paraden ist AJ Marcucci, die Nummer 1 der Red Bulls 2, mit 24 Paraden punktgleich mit Ben Lund auf der Nummer 1 und hatte auch in den letzten Wochen vor Ben Lund immer die Nummer 1 sicher gehabt. Das heißt, auch wenn es für das Team schlecht läuft, der Torwart zeigt echt eine gute Leistung.
An Marcucci liegt es auch so gar nicht, sondern es liegt viel an der Verteidigung, die teilweise wirklich katastrophal ist. Wie in den anderen USL Championships Teams genauso. Es scheint zurzeit so ein Trend zu sein.
Letzte Woche hatten wir die damaligen Conference-Stände vorgelesen, was ja ein bisschen blödsinnig ist, da die Liga gerade erst losgegangen ist und es noch so viele Spiele geben wird. Ich wollte noch ganz kurz einen Blick auf die wichtigen Spielerstatistiken geben, denn die aktuell beiden besten Torschützen sind Dane Kelly und Danny Trejo mit jeweils 6 Toren. Und die meisten Assists hat Hedgie Barry, Kenando Forbes und auch wieder Danny Trejo mit jeweils 4. Das heißt, auf der MVP-Wahl wäre Danny Trejo mit 10 Scorern aktuell weit vorne. Die meisten weißen Westen, also Spiele ohne Gegentore, an Kyle Morton mit 6 Spielen ohne Gegentor. Und dahinter kämen dann Jordan Farr mit 4, Steinwascher mit 4, wär's das erste Mal. Das heißt, auch wenn manche Teams aktuell nicht wirklich gut spielen, haben sie doch in der einzelnen Statistik für die einzelnen Spieler durchaus gute Chancen, weit zu kommen, wie eben AJ Marcucci, dessen Team unten in der Tabelle rumgrundet, aber er anscheinend eine gute Saison spielt und das ja vielleicht auch langfristig ein Grund sein könnte für höhere Aufgaben, als in der nächsten Jahr in der MLS Next Pro zu spielen.
Ich sehe eigentlich auch Danny Trejo eigentlich spätestens in der nächsten Saison in der MLS, weil er ist noch ziemlich jung, er ist erst 24 Jahre jung und man sieht, der kann so einiges. Von daher sollte die USL Championship nicht seine Endstation sein.
Ich hoffe es. Auch da wird er dann wahrscheinlich eine zweite Mannschaft vom LAFC in der MLS Next Pro mitspielen. Und ich hoffe, sie werden ihn dann nicht dahin reinfrachten. Denn da wäre er dann doch, finde ich, eher unnütz in der MLS Next Pro. Deswegen, so als kleines Fazit, unser Sonderlob neben den Jungspunden und Adrian Billhardt geht eben an Danny Trejo für den guten Stürmer und AJ Marcucci für den derzeitigen doch besten Torwart, was die Paraden angeht. Und ich würde vorschlagen, dass wir einen kleinen Cut machen, denn als nächstes geht es dann in die übliche Wochenendvorschau.
Alles klar, dann machen wir ein kurzes Päuschen, füllen die Getränke nochmal auf, schauen aus dem Fenster, damit wir gleich die Wettervorschau für den kommenden Sturm und für die kommenden Verteidiger der USL Championship und League One machen. Also bis gleich bei Sideline, der USL Podcast.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Willkommen zurück bei Sideline, der USL-Podcast. Und jetzt wird's Zeit quasi für das Wetter. Ein Sturm zieht auf. Und wohin zieht der Sturm bei dir, Wolf?
Der Sturm geht heute Nacht los, denn in der Nacht von uns, gesehen von Mittwoch auf Donnerstag, da startet der nächste Spieltag in der USL Championship. Und da sind einige Partien dabei, auf die man sich freuen kann und wo ich versuchen werde, diese auch zu gucken, sei es leicht live oder im Real Life. Wir hätten ein Spiel, das spannend oder langweilig werden könnte. Atlanta United 2 gegen Louisville. Atlanta hat ja so Phasen, wo die richtig guten Fußball spielen. Wir haben Birmingham gegen Miami. Birmingham schafft sich derzeit ein bisschen zu fangen. Miami macht eine gute Leistung. Und wir haben ein Spiel, was ich mir unbedingt angucken will. El Paso Locomotive gegen den FC Tulsa. Das dürfte fußballerisch unterhaltsam werden. Da Tulsa endlich Punkte braucht und El Paso wieder so ein bisschen in die Spur kommt. Und wir hätten heute Nacht um 4 Sacramento gegen New Mexico. Das dürfte auch unterhaltsam werden. Hast du sonst noch Spiele, die ich übersehen habe, bevor ich dann zum Wochenende selber...
Also keine, wo ich sagen würde, dass die super interessant werden würden.
Gut, gut. Dann hätten wir noch die Colorado Springs Switchbacks gegen RGV. Das dürfte unterhaltsam werden. Und wenn selbst da, meine lieben Freunde vom Outsiders-Podcast, vom FC Tulsa sagen, dass RGV da eine Chance hat zu gewinnen, dann muss da irgendwas dran sein. Und dann startet das Wochenende mit Charleston gegen Memphis oder Hartford gegen Loudoun. Das könnte ja was für dich sein, theoretisch. Weil Loudoun ist die zweite Mannschaft deiner Hassmannschaft von den Red Bulls und Hartford magst du ja sehr.
Ja, aber ich fürchte auch, dass das eher so ein Keller-Duell werden wird, beziehungsweise ich gehe schon davon aus, dass Loudoun das Spiel gewinnt, weil Hartford einfach katastrophal spielt. Aber gut, sie spielen zu Hause, vielleicht macht ja der Schalter dann doch jetzt mal Klick. Ich glaube aber nicht, dass das ein wunderschönes Fußballspiel werden wird.
Ja, wenn du wunderschöne Fußballspiele haben willst, dann habe ich natürlich was vorbereitet. New Mexico United trifft auf San Diego Loyal und das sogar schon um 1 Uhr Sonntag deutscher Zeit. Warum schon 1 Uhr? Normalerweise spielen beide Teams zu Anstoßzeiten von 3 bis 4 Uhr morgens. Das heißt, ihr könnt das Spiel 3 Stunden früher gucken als zu den üblichen Anstoßzeiten. Wir hätten noch Tulsa gegen Detroit oder El Paso gegen Los Angeles 2. Das Spiel, wo sich entscheiden wird, was besser ist. Phoenix Defensive oder San Antonios Offensive. Das ist allerdings um 4:30 Sonntag deutscher Zeit. Ich glaube, da sollte keiner mehr wach sein.
Partien, die natürlich auch interessant sind, finde ich, wird Orange County gegen die Roots sein. Einfach, weil das eben nicht die Teams sind, die auf Platz 1 und 2 in der Tabelle sind, sondern die auf Platz 10 und 11 jeweils in der Tabelle sind. Also auch wieder ein kleines, fast schon Keller-Event. Nicht ganz, hinter ihnen sind natürlich noch zwei Teams, die es definitiv auch mehr verdient haben, dort zu stehen. Aber der Sieger von beiden kann sich ein bisschen nach oben fressen und ein bisschen mittlere Luft schnappen. Von daher könnte das eine interessante Partie werden. Und beide Teams haben ja zuletzt auch immer mal wieder gezeigt, dass da durchaus auch Potenzial mit beisteckt.
Wir hätten noch Pittsburgh gegen Birmingham um 1 Uhr, Sonntag deutscher Zeit. Oder Monterey gegen Las Vegas. Und das Spiel, was ich jedem empfehlen möchte, der keine Lust hat, nachts wach zu sein. Sonntag um 7 Uhr abends deutscher Zeit, also 19 Uhr, treffen die New York Red Bulls 2 auf Sacramento Republic aus Kalifornien. Dem Team, was eigentlich in die MLS wollte, war dann doch gesagt hat, nee, lieber nicht. Da würde ich jedem empfehlen, mal reinzuschauen. Zum einen, weil es unterhaltsam werden wird und zum anderen, weil die Anschlusszeit so angenehm ist. Also 19 Uhr, Sonntagabend, kann man gemütlich vom Tatort noch schön Fußball gucken. Was will man mehr?
Erst einen sportlichen Krimi und danach dann den Krimi am Abend.
Eine schöne Überleitung zur USA League One. Da wird diese Woche mal richtig gespielt und zwar gleich 5 Spiele im Vergleich zu den üblichen 3. Die Richmond Kickers treffen auf Forward Madison, so eines der Spiele, wo beide Mannschaften irgendwie sympathisch sind.
Vor allem der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten. Beide sind super sympathisch, aber da liegen Welten quasi aktuell noch dazwischen. Die Saison ist ja noch ganz frisch.
Das stimmt, aber ich glaube, es wird trotzdem unterhaltsam werden. Dann haben wir noch Chattanooga gegen Northern Colorado Hailstorm. Tormenta mit dem deutschen Adrian Wilhardt gegen den Absteiger Charlotte Independent. Tucson trifft auf North Carolina. Die Jungs aus Fresno, Central Rally Fuego, treffen auf Greenville Triumph. Das heißt, die Newcomer gegen das Team, was bisher in jedem Playoff-Finale stand. Also auch da gibt es interessante Partien und auch da schwankt die Anstoßzeit zwischen 0 Uhr und 4.30 Uhr. Also pickt euch da ein Spiel raus, was zu eurer Schlafenszeit passt.
So ist es.
Grundsätzlich, ich erwähne es nochmal für jede Woche, weil guckt, hört ja nicht jeder jede Woche zu. Alle Spiele der USA League One, der dritten Liga und der USA Championship, der zweiten Liga, werden für uns Europäer kostenlos live auf YouTube übertragen. Ihr braucht also keinen Abo-Dienst, kein Geld. Einfach auf YouTube gehen, die Ligen suchen und sich die Spiele live angucken. Wer da schläft, kann sich die Aufzeichnung bis in alle Ewigkeiten dann angucken, wenn es einem zeitlich passt. Und wer selbst dafür keine Lust hat, es gibt für jedes Spiel 3-minütige Highlight-Videos. Wer den US-Fußball kennenlernen will und keine Lust auf der Zone hat, guckt euch die USL an. Spiele kostenlos auf YouTube, wann ihr wollt, so oft ihr wollt, live, real life. Wer es nicht guckt, ist selber schuld.
Absolut, da kann man gar nicht widersprechen. Hast du ansonsten noch etwas?
Ich bin durch soweit. Wir haben alles gelobt und alles kritisiert, was wir eigentlich vorhatten. Und ich habe nichts auf meinem imaginären Notizzettel. Wie sieht's bei dir aus?
Wir haben viel kritisiert. Wir haben in der Pause auch ein bisschen geweint über die Verteidigungen. Von daher denke ich, haben wir heute alles erledigt, was es zu erledigen gibt. Da kann man dann nur noch sagen, bewertet uns gerne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Gebt uns gerne Feedback, das könnt ihr über Twitter machen oder über Facebook. Und schreibt uns auch gerne, wenn ihr Fragen zu irgendeinem Team oder zu einer Liga aus dem USL-Bereich habt. Schreibt uns gerne auch Themen, die euch interessieren. Ansonsten hört ihr uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.